ARD.
Hallo zusammen, liebe Leute, die uns jede Woche hier zuhören bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Diese Woche bin ich hier am Start, Julia Nestlen, und ich habe wieder einen Gast bei mir, und zwar Marie. Grüß dich, Marie.
Hi, freut mich ja voll.
Genau gesagt, Marie Eickhoff, muss man ja sagen.
Das wäre ganz vollständig, aber ich finde es schön, wenn wir hier einfach nur bei den Vornamen bleiben.
Wir können beim Du bleiben auch. Ja, du kannst auch Euer Exzellenz Professor Doktor.
Welchen Titel hättest du denn gerne noch?
Ich habe leider keinen einzigen davon, aber eines Tages vielleicht. Ja. Aber Marie ist auf jeden Fall bei uns, weil sie ist Wissenschaftsjournalistin und hat auch einen sehr coolen Podcast. Marie, du steckst ja hinter einigen Sachen im WDR, ne?
Unter anderem, ja genau. Also ich arbeite einfach als freie Wissenschaftsjournalistin und unter anderem für verschiedene Formate bei Quarks, auch manchmal Sachen mit Bild. Aber ich mache unter anderem auch den Podcast Erlebnis Erde von der ARD. Also das ist so gemacht von der Redaktion, die die Tierdokus auch macht. Also bestimmt kennt ihr die Gucken. So das, was man guckt, wenn man irgendwie verkatert ist oder wenn es so sehr spät abends ist und dann braucht man sowas.
Oder nach der Weisheitszahn-OP. Ja. Da habe ich ganz viele von den Dokus geguckt.
Und das machen wir jetzt auch zum Hören. Also das gibt es auch als Podcast, aber es klingt ein bisschen anders. Also da ist ja natürlich nicht dieser Sprecher dabei, den man sonst so mit Tierdokus verbindet, sondern da bin ich.
Okay, da hört man deine schöne Stimme. Ja, wir sind ja sozusagen jetzt auch Nachbarinnen in der ARD-Audiothek, könnte man
schön,
so sagen.
Schön, ne? Dass und, wir uns mal sehen, hier über den Gartenzaun sprechen.
Ja, voll, voll. Und also geht ihr da an dieselben Orte bei Erlebnis Erde wie auch in den Dokus jeweils? Also ist das immer so angedockt, der Podcast, oder ist das so frei voneinander?
Mal so. Also die Dokus gehen schon oft noch so ein bisschen weiter. Also wir gehen auch wir gehen auch zu Nashörnern nach Namibia oder so, aber dann eher so gedanklich. Also man hat beim Hören das Gefühl, man wäre da, aber ich war da nicht in echt. Aber dann spreche ich halt mit einer Person, die da in echt war oder so. Weil die Dokus, die haben natürlich brauchen echte Bilder. Und wir versuchen einfach nur Bilder im Kopf zu machen. Und manchmal bin ich dann echt irgendwo bei Fledermäusen im Dach der Scheune oder so. Aber genau, manche Tiere. Bären habe ich auch gesehen. Das war aber sogar in Deutschland.
Oh. Aber also hoffentlich hinter einem Zaun, einen großen Abstand.
Ja, und die hatten auch viel Platz.
Okay, aber interessant, das heißt, im Podcast ist dann auch oft so ein bisschen, wie wird das eigentlich beobachtet, ne? Also die Leute, die, in der Doku sieht man ja, als ob einfach so jeder Bär und jeder Elefant einfach so vor der Linse rumlaufen würde und ihr habt dann so ein bisschen mehr aus drumherum wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Genau, und wobei man sagen muss, hier so ein Doku-Filmer, ne? Also die, was man ja dann nicht sieht, dass die da halt vielleicht 10 Tage am Stück rumlauern, um die eine Echse zu finden. Also, ich bin jetzt da durch den Podcast auch in Kontakt gekommen mit so einigen TierfilmerInnen und was die so erzählen, wie lange die da auf irgendeinem heißen Sand rumliegen, um was zu entdecken, ist schon faszinierend. Aber das machen halt natürlich auch Forschende. Also irgendwie, ich habe mit einem Forscher gesprochen, der Ameisen in der Salzwüste gesucht hat und der sich dann auch irgendwie immer gewechselt hat zwischen Flipflops und Schneeschuhen, weil diese Wüste wohl so krass heiß ist, dass man sich da sofort verbrennen wird und deswegen laufen die da mit Schneeschuhen rum.
Ah, wow, okay. Aber wird man als Tierfilmerin oder Filmer eigentlich pro Tag bezahlt? Oder hat man halt Pech gehabt, wenn man 10 Tage da liegt und man wird am Ende halt für die Aufnahme bezahlt?
Ich weiß es nicht ganz genau, ne? Aber ich glaube, du musst einen guten Preis für deinen Film aushandeln.
Das Endprodukt, ja. Dass sich das lohnt. Ja, krass. Okay. Ja, du hast auch einiges mitgebracht. Da hören wir auf jeden Fall hier in der nächsten 20 Minuten, eine halbe Stunde noch einiges von. Wir müssen aber erst einmal noch eine Sache aufräumen von den letzten Wochen, die hier bei Fakt ab liegen geblieben ist. Und zwar müssen wir über die Weltraumkuh Stella sprechen. Marie, ist dir schon mal eine Kuh im Raumanzug begegnet?
Nee, aber ich stelle es mir sehr lustig vor.
Ja, sieht doch ziemlich gut aus.
Hat die so einen Helm auf dann? So einen?
Ja, selbstverständlich. Ja. Einen großen Helm mit auch so einer Scheibe, Visier, wie sagt man denn da?
Visier?
Visier, so, ja. Mhm. Genau, und diese Kuh steht nämlich im Planetarium Hamburg. So, und wir hatten die Frage, warum sucht man sich denn eine Kuh ausgerechnet als Tier, das im Weltraum rumfliegt, aus? Also es gäbe ja andere Tiere, die wenigstens schon mal im Weltraum waren.
Ja, stimmt.
Realistischerweise. Und wir haben eine Antwort vom Planetarium Hamburg bekommen, weil wir uns gefragt haben, warum hat dieses Planetarium sich ausgedacht, dass es als Maskottchen eine Kuh haben möchte in einem Raumanzug? So. Und die sagen, wir haben vermutet wegen der Milchstraße, und das hat sie auch bestätigt, die Pressesprecherin, nee. Finde ich sehr süß. Und sie hat gemeint, wegen der schönen Wortspiele wie cool und Kuhmet und so.
Oh. Ja. Okay, fürs Marketing natürlich keine schlechte Überlegung.
Ja, voll. Und eine süße Sache hat sie mir noch erzählt, dass diese Kuh natürlich auch, ne, für Kinder ganz wichtig ist, weil sie so die Begleiterin ist, und dann zeigt sie ihnen verschiedene Sachen am Sternenhimmel. Und sie zeigt ihnen zum Beispiel auch das Sternbild des Kuh-Euters.
Ah, weil Sternbilder, aber wie macht die Kuh das? Also die ist, die gibt es dann auch digital, oder?
Ja, genau, die gibt es dann so digital bei so Weltraumshows irgendwie auch, ja. Genau. Und das Ding ist, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, du kannst ja theoretisch dir jedes, einfach selbst ein Bild da am Himmel machen, dir ein paar Sterne zusammensuchen und sagen, das sieht ja aus wie XY, und so sind die ja auch entstanden. Das sind ja im Grunde alles nur Hilfserfindungen des Menschen. Irgendwann, ne, wurden die jetzt mal festgelegt, so, das ist jetzt das, das sehen wir da, das Sternbild, das. Und der Rest ist so, Asterismen nennt man das, ne, also die man einfach so noch dazu sieht, weil sie auf gewissen Sternen halt beruhen. Und da kann man auch den Euter sehen. Und die Amerikaner sehen zum Beispiel nicht wie wir den hier Wagen, ne, ja, im Bären, also den Asterismus Wagen im Sternbild Bären, so muss man, glaube ich, richtig sagen, sondern sie sehen die Suppenkelle. Wusstest du das?
Nee, das ist cool.
Die sehen da eine Suppenkelle. Und da dachte ich, Moment mal, also es kann doch nicht das Einzige sein, dass die Amis eine Suppenkelle sehen. Da gibt es doch noch bestimmt ganz viele andere Sachen. Und ich habe Dinge gefunden, die ich sehr lustig finde.
Oh, cool.
Ja, also, ne, wir lassen jetzt mal so Tierkreiszeichen raus, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Aber wenn man sich das da oben anguckt, was da jemals gesehen wurde am Sternenhimmel, es sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa, ich sag's dir. Also es gibt natürlich unter den Offiziellen einige coole, wie das Chamäleon und das Einhorn. Ich würde sagen, ihr könnt
das sind auch offizielle?
Ja, da könnte man Erlebnis Erde spezial Nachthimmel machen. Ja. Tiere angucken. Aber auch, ne, in alten Kulturen, also gerade Babylonier, Ägypter, in Mesopotamien, in der griechischen Mythologie, also aus der griechischen Mythologie, da gibt es ganz viele Sachen. Und natürlich gibt es zum Beispiel im Persischen das Beduinen-Sternbild Kamel.
Oh, schön.
Klar.
Boah, das ist, ne? Das sind aber schon ganz schön komplexe Tiere.
Ja, die ja, da oben aber sind. Ich meine, die Cassiopeia ist ja dieses W.
Ja.
Und das, wenn man, da könnte man ja so einen Kamelhöcker sehen.
Stimmt.
Ja. Und dann gibt es auch oft irgendwelche Sternbilder, die einfach mal so dahingesetzt wurden, weil man bestimmte Menschen ehren wollte. Zum Beispiel gab es den Thron des Cäsar von Augustus. Und Hadrian hat das Sternbild Antinous gewidmet, also ist praktisch ein Kumpel von ihm gewesen. Weil er einfach sagen wollte, ne, also keine Ahnung, heute, ich hol dir einen Stern vom Himmel. Früher war es
direkt ein Sternbild. Aber was heißt da hingesetzt? Das heißt, die haben gesagt so, boah, wäre eigentlich cool, wenn Cäsar ein Sternbild hätte. Komm, lass mal gucken, welche Ecke
so ungefähr
so aussieht wie er.
Ja. Ja, also Thron, genau. Ja. Und was ich auch sehr interessant fand, es gibt die Katze als Sternbild.
Ja.
Also als, ne, nicht, ich, es ist kein offizielles Sternbild, es ist ein Asterismus, ich sag's nur dazu. Also ich sage jetzt Sternbild in seinem nicht perfekt wissenschaftlichen Kontext. Die Katze von Jérôme de Lalande, das ist ein Astronom, der während der Französischen Revolution aktiv war. Und er hat gesagt, ey, der Himmel hat mir so viel Arbeit gemacht, jetzt will ich auch Spaß haben. Und es war wohl ein Seitenhieb gegen Voltaire, weil Voltaire keine Katzen mochte.
Nee.
Okay. Also es ist wild. So Mobben auf astronomisch so ein bisschen.
Ja.
Und es gibt auch eine Elektrisiermaschine direkt zwischen dem chemischen Ofen und dem Bildhauer. Also es ist wirklich, es gibt alles. Es gibt alles.
Wahnsinn. Also ich überlege gerade, es gibt so ein... Sternenkonstellation, die habe ich jedes Mal gesehen, wenn ich zur Schule gegangen bin. Also wirklich so Einfahrt raus, kurz hochgeguckt, und dann war ich immer so beruhigt, so, okay, cool, sie sind heute da. Ich habe das irgendwie immer so für mich gedeutet als ein gutes Zeichen für den Tag, was auch immer.
Marie, ganz kurz, um wie viel Uhr bist du zur Schule gegangen?
Ja, ich war ja Buskind, das heißt,
ach so, okay.
Warte mal, ich glaube, halb sieben mussten wir
okay,
zum
im
Bus.
Winter ist dann noch dunkel. Ja, okay.
Auf jeden Fall, genau. Und das war aber, gerade wenn es dunkel ist, war das für mich irgendwie immer beruhigend, wenn ich da dann diese, meine 3, 4 Sterne gesehen habe. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist der Wagen oder so, aber für mich war das immer eine umgekehrte 7. Aber vielleicht war ich auch einfach viel zu unkreativ. Also wenn ich jetzt höre, was ich alles da drin hätte sehen können. Also.
Es gibt viel Potenzial, aber die 7 darf auch ihren Platz da oben finden.
Wobei jetzt, wo du das sagst, das ist ja sogar eine richtig rumme 7. Also ich habe jetzt hier voll die Erleuchtung gerade. Nur ohne den Strich in der Mitte. Aber eigentlich ist es so eine 7, genau.
Also ist eine 7,
ja. Ja, wenn es nochmal jemand sieht, vielleicht.
Dann werde ich nächstes Mal drauf achten, wenn ich morgens um 6:30 in den Sternenhimmel gucke, ob ich deine 7 finde.
Alternativ könntest du es auch abends machen.
Mhm, das ist vielleicht etwas besser für meinen Biorhythmus, ja. Eine Sache noch, und zwar, es werden auch wieder neue Sternbilder tatsächlich doch noch von der NASA offiziell auserkoren. Und zwar bildet die NASA seit 2008 in Anführungsstrichen Sternbilder aus Gammastrahlenquellen. Und da sind schon so Sachen entstanden wie Godzilla, Hulk oder Schrödingers Katze.
Wow, das sind die cool.
Auch sehr schön.
Aber was heißt, wie bilden die die?
Also Gammastrahlenquellen, das sind ja Sachen, die wir als Mensch nicht sehen, aber die sie sichtbar machen können mit Aufnahmetechniken. Und da entstehen dann ja auch verschiedene Gammastrahlquelle A, B, C. Und dann habe ich hier wieder 5 Punkte und dann kann ich da sagen, okay, es sieht aus wie Hulk. Okay, Maria, aber kommen wir von den Sternen wieder auf die Erde zurück. Ich weiß, es gibt, glaube ich, auch im Sternenhimmel irgendwelche Vögel und Kraniche, die man erkennen kann. Aber du hast was zu Vögeln, was du über die letzten Folgen Erlebnis Erde gelernt hast, mitgebracht.
Und du sagst es genau richtig, was ich gelernt habe, denn wir haben im Podcast immer so eine Kategorie, da kommt Jasmin Schreiber, die ist Biologin und die hat immer so ganz kuriose Tierfakten dabei und es sind so Dinge zum Weitererzählen und ich dachte, ich erzähle die jetzt einfach heute mal hier, das ist doch schon mal der perfekte Test. Ja. Genau, und also, es geht eigentlich darum, warum Vögel überhaupt fliegen, also... Ich meine, das ist schon was wir uns vielleicht manchmal wünschen würden, so einfach abheben. Aber wie kam das überhaupt dazu? Und hast du irgendwie vielleicht zufällig eine Idee, von wem die Vögel abstammen könnten?
Oh, von wem könnten die Vögel abstammen? Das ist wirklich eine extrem gute
Oder
Frage.
Oder wie stellst du dir so einen Urvogel vor?
Also... Den Urvogel, da würde ich so relativ schnell Richtung Laufvögel denken und natürlich irgendwie Richtung, weiß nicht, Hühner sehen ja auch irgendwie noch ein bisschen aus wie so kleine Dinos, aber
das war gut,
Ja?
Also Stichwort Dino war richtig gut, denn es war tatsächlich so, der erste Vogel, den man gefunden hat, der hieß Archaeopteryx, das ist der Urvogel.
Ah ja, klar, ja, der Flugdino.
Und der hatte schon Federn, Schwanz, Flügel, aber am Kopf sah der eigentlich noch aus wie ein Reptil. Also Jasmin meinte, der sah aus, als hätte eine Eidechse mit einem Vogel so eine rauschende Liebesnacht gehabt. Und raus kam dieses Übergangstier, Dino-Vogel. Und ich finde es ziemlich lustig, wo man das entdeckt hat, nämlich in Bayern. 1861, klar. Und da hat man halt Fossilien von dem gefunden. Also nicht den kompletten Vogel, aber so ein Stückchen. Und die Leute waren halt schon erstmal ein bisschen geschockt, weil bis dahin dachte man eher so, es war so ein bisschen umstritten, aber die Leute dachten halt, die stammen von Flugsauriern ab. Und dass sie jetzt aber von Dinos abstanden, war schon so, war für alle erstmal voll die Erleuchtung. Und trotzdem war ja dann die Überlegung, okay, warum brauchten die denn Federn? Also, weil ohne Federn und so, ohne Flügel, kannst du ja auch nicht fliegen. Ne? Wie kam es sozusagen dazu, dass die Dinos überhaupt irgendwie die ausgebildet haben? Und ja, da kann man jetzt mal überlegen, wofür Federn denn so gut sind. Also, wenn du welche hättest, wofür würdest du die nutzen?
Also Federn, ich nutze auch Federn. Shame on me natürlich, um bequem zu liegen im Bett und um mich warm zu halten unter meiner Daunenjacke. Das auf jeden Fall. Aber da könnte man ja auch Haare nehmen. Also sorry, andere Tiere haben halt dann einfach coole Haare. Und das läuft ja auch. Aber was ist jetzt an einer Feder so viel besser?
Ja, stimmt. Also die Urfeder war wohl eher auch so eine Art Fussel, also so, eher so ein Pflaum. Und also es ging um Wärme, klar, aber es war auch so, dass die Dinos, die dann diese kleinen Federn hatten, die konnten damit natürlich halt auch richtig schön angeben. Also die waren wahrscheinlich bunt. Und das ist ja dann oft auch in der Tierwelt so, dass wenn du einfach der die Schönste bist, dann hast du auch so auf dem Markt um, ja, du wirbst ja immer um dich, um möglichst viele Nachkommen zu hinterlassen. Und dann hattest du natürlich den absoluten Vorteil, wenn du da irgendwie ein paar hübsche Federn an dir hattest. Das ist so eine Theorie. Und eine ist dann, es gab halt auch so etwas kleinere Dinos. Und wenn die Federn hatten und so von Ast zu Ast gehüpft sind, dann konnten die halt auf einmal gleiten. Und das sah nicht nur total elegant aus und war ja natürlich auch, also die konnten dadurch viel so sicherer von Ast zu Ast kommen, haben weniger Energie verbraucht und das kam halt richtig gut an. Und dann hat sich das irgendwie so evolutionär fortgesetzt.
Okay, das habe ich tatsächlich mich noch nie mit beschäftigt. Aber können wir einmal kurz zwei Schritte zurückgehen? Weil ja. Du hast gerade gesagt, dass Flugsaurier und Dinos, so wie ich dich verstanden habe, nicht dasselbe sind.
Ja, genau. So ist es. Also frag mich nicht ganz genau, was der Unterschied ist, aber man erkennt es wohl an den Muskeln am Kopf und am Becken. Also es gibt irgendwie so ein typisches Dino-Becken und dieser Urvogel hatte das.
Der hatte ein Dino-Becken, okay. Ja. Na, daran erkennt man natürlich direkt. Okay, ja. Zurück zu den Federn.
Ja, oder vielleicht zurück zu Vögeln, die auch Federn haben, aber gar nicht fliegen können. Denn ja. Die gibt's ja auch.
Ja, also, Hühner, ne? Straußen.
Genau. Mhm.
Aber also bei den, das sind ja dann Laufvögel. Ja. Hat da irgendwie die Evolution dann nicht geklappt? Oder hat es dann an gewissen Stellen Fliegen doch keinen Vorteil?
Das Zweite. Also die sind einfach ohne Fliegen besser angepasst. Also zum Beispiel Strauß, hast du ja gerade gesagt, ne? Die haben das einfach nicht nötig zu fliegen, weil die halt diese mega krassen Beinmuskeln haben und die können halt so schnell rennen, das ist für die überhaupt nicht wichtig zu fliegen und deswegen sind die damit halt voll gut angepasst.
Okay, ja, ich verstehe. Aber da, sie haben ja auch besonders große Zehennägel.
Oh ja.
Das ist ja auch ein riesen, also kurze Backstory. Ich hab mal auf einer Straußenfarm gearbeitet. Ach, und cool. Da wurde mir nämlich auch gesagt hier, also wenn irgendwas ist mit dem Strauß, ne, der macht sich zwar irgendwie groß und breitet seine Flügel aus und so,
auch
aber das
angeben.
Schlimmste ist eben Kicken und der Zehennagel, der riesige Nagel, den er hat, der ist am gefährlichsten. Ja klar, okay, aber die sind doch auch einfach zu schwer zum Fliegen, oder? Könnten die theoretisch.
Ja, also was auf jeden Fall ein Problem ist bei diesen Laufvögeln, die haben halt durch die Evolution dann auch nicht diese leichten Knochen. Weil alle Vögel, die fliegen können, die haben halt diese hohlen Knochen quasi. Mhm. Und das haben Strauß oder Pinguin, haben das nicht mehr. Also ja, wird schon auch ein Punkt sein.
Okay, also eine Dino-Hüfte und zu schwere Knochen.
Ja, aber wurdest du schon mal von einem Strauß getreten? Hast du schon mal einen aufgekriegt?
Nee. Das ist nie passiert. Die sind spitz, so süß. Ne? Straußen sind so doof und die picken halt so ein bisschen im Schnabel, aber es ist im Grunde so ein bisschen, als wird eine Ente, ne? Die haben ja also nur so Pappdeckel, das zwickt ein bisschen, aber alle total lieb. Also die waren halt auch voll an Menschen gewöhnt, so bei denen ich da war, aber also wenn du getreten wirst, dann ciao. Also ich glaube, das ist schlimmer, als wenn ich ein Pferd tritt.
Du hast dich mal zwicken lassen, weil davor hatte ich immer super Schiss, wenn wir so irgendwie, manchmal sind die ja in Tierparks oder so, ne?
Ja, nee, also so, wenn man den Finger, praktisch den Zeigefinger so einrollt, wie so eine Schnecke und einfach so festmacht, da kann man die schon so ein bisschen dran rumschnabbeln lassen. Ja. Okay. Aber es ist am Anfang Überwindung, auf jeden Fall.
Ja.
Aber das Schlimmste ist, du darfst keine Ringe, die sind wie Elstern, die gehen auf alles, was glänzt.
Ah, okay. Bisschen diebisch. Aber so ein bisschen so dieses Argument, wir haben Fliegen nicht nötig, das gilt auch bei Pinguinen. Denn bei denen ist das auch so, da hat die Evolution irgendwann entschieden, also wir müssen jetzt hier keine Pinguine weiter züchten, die noch fliegen können, weil es für die einfach viel wichtiger ist, dass sie gut schwimmen können. Und ja, genau, da macht das zum Beispiel halt auch wieder mehr Sinn, dass die nicht diese hohlen Knochen haben, weil sonst könnten sie gar nicht schwimmen, dann würden sie immer, ich weiß nicht, bei so Wasservögeln kann man das ja beobachten, dass die auf der Wasseroberfläche schwimmen.
Stimmt.
Also die könnten gar nicht absinken, wenn sie jetzt noch diese hohlen Knochen hätten. Ja,
das wäre ein bisschen doof. Stell dir mal vor, alle Pinguine treiben einfach so wie im Schwarzen Meer, so in der Oberfläche.
Immer so mit dem Po nach oben, wie so eine Ente, so wenn sie einen Fisch abkriegen wollen.
Oh, nee,
was ist halt voll der gute Skill, dass die richtig gut schwimmen können. Und deswegen war das dann irgendwann einfach nicht mehr wichtig, da jetzt noch Energie reinzustecken ins Fliegen. Und vielleicht kannst du dir jetzt auch schon ein bisschen erklären, warum Kiwis, also die sehen auch so hühnerähnlich aus. Das ist der neuseeländische Nationalvogel. Der hat Krallen, langen Schnabel. Also der Schnabel ist wirklich lang. Ich würde sagen, so ein bisschen wie wenn man sich einen Ameisenbär vorstellt, nur als Vogel, so vom Verhältnis her. Und auch keinen Schwanz, also haben Vögel ja sonst, aber der ist eher so ein kleines, ovales Häufchen.
Und okay, aber warum fliegt der nicht? Weil, also der kann ja jetzt nicht so schnell rennen, weil der ist ja nicht so groß,
genau,
oder? Der ist ja nicht so wie Emo und Strauß.
Also der kann nicht schnell wegschwimmen und nicht schnell wegrennen.
Das ist ja eigentlich verloren. Was kann der? Was kann der? Also, ist er giftig?
Nee, ich würde sagen, er hatte einfach sehr viel Glück. Also er war halt da, bevor seine Feinde da waren, sagen wir es so. Und so bis vor rund 800 Jahren fehlten halt auf Neuseeland noch so, ja, die ihm was hätten antun können, die wurden erst eingeschleppt sozusagen.
Ja.
Und deswegen war er halt die ganze Zeit, hatte er nichts zu befürchten und er hat die Rolle von Igeln übernommen in Neuseeland. Irgendwie total, also ich finde es total lustig, sich vorzustellen, dass, weil er sieht auch aus wie so ein kleiner, knobeliger Vogel.
Er sieht ein bisschen aus wie so ein Igelchen, also so entfernt.
Und er frisst halt genau das Gleiche. Also er frisst Würmer und Käfer, macht er mit seinem Schnabel. Er hat auch anders als alle anderen Vögel, hat er die Nase nicht so hinten, also am Ende vom Schnabel, sondern ganz vorne. Und dann kann er halt mit diesem langen Schnabel in den Boden pieken und riecht immer schon, wo was zu fressen ist.
Ja. Ja, also sorry, wirklich, also tatsächlich, ich habe jetzt gerade mal geguckt, Kiwis sehen wirklich aus, als wäre einfach ein Igel zu einem Vogel geworden.
Ja, wirklich. Nicht so stachelig, ne?
Das ist ja genial.
Ja, aber jetzt wird es halt natürlich ein bisschen schwieriger für die Kiwis.
Ja.
Also ich glaube, sie haben Glück, dass sie Nationalvogel sind und deswegen schon auf sie aufgepasst wird, aber ja, jetzt gibt es halt andere Tiere, die sie verfolgen können.
Okay, also Gründe nicht zu fliegen ist einmal, entweder du kannst halt super schwimmen und sowieso unter Wasser deine Fische kriegen, du kannst sehr gut treten und hast schöne Fingernägel oder du wohnst einfach alleine auf einer Insel und dir wird sowieso niemand gefährlich.
Ja.
So, zum Abschluss, Marie, du hattest ja noch gar nicht die richtige Faktabtaufe, muss man ja auch sagen.
Oh.
Ne? Also du kennst unseren Podcast, wir widmen uns ja allen Themen. Ja?
Auch das mag ich.
Den Themen und Körperteilen, die vielleicht sonst oft übersehen werden oder nicht so gern besprochen werden. Und ich habe da eine ganz interessante Studie gefunden. Und zwar, welche Form von Hodensack am ästhetischsten bewertet wird?
Oh, von wem?
Von befragten Menschen. In dem Fall waren es 600 irgendwas Frauen und Männer.
Wow, das sind aber schon mal viele.
Ja, das sind viele, ja. Die haben sich viele Hodensäcke angeguckt. Und also, ich muss sagen, diese Studie, ne, ich wollte da sofort draufklicken, dachte, oh, das müssen wir uns angucken. Aber bei dieser Studie, wir haben ja einen öffentlich-rechtlichen Auftrag hier in der ARD-Audiothek. Das heißt, es lohnt sich auch, das Studiendesign anzugucken und vielleicht zu hinterfragen hier und da.
Hast dir die ganz kritisch angeguckt?
Ja, ich habe mir die ganz genau angeguckt. Nicht nur die Bilder, auch die Studie. Und zwar, grundsätzlich, ich finde es wichtig, dass auch auf Hodensäcke wirklich ganz ernsthaft geguckt wird, weil natürlich irgendwie Penisse wurden schon auch ganz viel untersucht und sind ja auch viel Thema, aber es ist ja auch bekannt, dass auch also Menschen, die Hodensäcke haben, oft zu spät bemerken, dass da irgendwelche Sachen nicht so sind, wie sie sein sollen. Und das ist einfach ein Problem. So, das möchte ich auf jeden Fall mal vorne wegschieben. Aber der Faktor der Ästhetik, der hat sich jetzt mir noch nicht so aufgedrängt. Und ich finde, es klingt auch so ein bisschen wie ein Scherz. Also wie kommt diese Studie zustande? Also irgendwie war das so, man trifft sich abends und man trinkt ein bisschen zu viel und dann so irgendwann fängt ihn jemand an, sich auszuziehen und dann wird darüber diskutiert, ob das jetzt ein schönes Körperteil ist.
Ja, also wenn man davon irgendwas ableiten könnte, ne? Wenn man jetzt sagen könnte, wenn die symmetrisch sind, dann bedeutet das, dass es gut ist oder so. Gesundheitlich.
Wer weiß. Wer weiß, ob es dann nicht wie bei Bäuchen von Schwangeren und sonst was irgendwelche Sagen gibt. Die sind mir zum Glück nicht bekannt. Aber so dieses, also auch wenn man dafür dann Forschungsgelder beantragen muss oder seinem Chef sagen muss, ich möchte dazu gerne eine Studie machen. Also das kann nur ein, wenn ich du wäre, würde ich dafür ein Studiengelder beantragen gewesen sein.
Auf jeden Fall. Waren das für Menschen? Also war das ein Kunstprojekt oder?
Nee. Es sind, warte, ich scroll hier einmal runter, eine Psychologie-Absolventin aus Hamburg, ein Professor für Neuropsychologie und Forschungsmethodik sogar und eine Ärztin für Schönheitschirurgie mit einer Privatpraxis in Hamburg.
Ah.
Ja, okay. Die wollten es rausfinden. Und gerade wenn man Ästhetik guckt, so Schönheits-OPs, so in die Richtung geht auch die Forschung. Die wollten halt, denke ich mal, sehen, wie ist überhaupt ästhetisches Empfinden gegenüber verschiedenen Formen, Größen, Höhen, Längen und so weiter? Mhm. Und gibt es da ähnliche Bewertungsmuster wie bei anderen Körperteilen, sag ich mal. Und was sie aber hinterfragen ist, gibt es einen Zusammenhang bei der Bewertung der Ästhetik von Hodensäcken im Zusammenhang mit Persönlichkeitsmerkmalen derjenigen, die sie betrachten? Persönlichkeitsmerkmale. Also bist du extrovertiert, introvertiert? Bist du offen für neue Erfahrungen? Das würde ich mal hinterfragen.
Ist das wichtig?
Ja. Sie sagen, dass zum Beispiel jemand, der extravertiert ist, also es ist eine Hypothese, vielleicht bei der Beurteilung der Säcke etwas positiver ist, weil Menschen, die extrovertiert sind, vielleicht in ihrem ganzen Leben auch sexuell offener sind und grundsätzlich schon mehr Hodensäcke gesehen haben. Deswegen ein realistischeres Bild davon haben. Und dann verstehe ich es auch wieder. Aber da Persönlichkeitsmerkmal, okay. Und also vorneweg, sie haben keinerlei besondere Korrelation gefunden.
Krass.
Aber es gab dann doch einen, sagt man Skrotum, einen Hodensack, der besonders attraktiv gefunden wurde. Also was heißt nicht besonders, aber der weniger schlecht bewertet wurde, muss man sagen, in dem Fall. Ne?
Heißt, alle wurden grundsätzlich schlecht bewertet?
Ja. Alle wurden grundsätzlich schlecht bewertet, ja. Also ich möchte das Wort hässlich nicht in den Mund nehmen, aber das haben sie gesagt, dass man nicht nach schön, sondern nach dem weniger hässlichen fragen sollte. Weil, also sorry, wenn man Vulvalippen in einer Studie als hässlich bezeichnen würde, wird auch die Hölle brennen danach. Also das machen wir nicht. Aber, also, vier Männer haben sich ablichten lassen auf Höhe ihres Schritts, haben hier den Penis nach oben gehalten und dann wurden die Hodensäcke mit Photoshop künstlich länger gemacht, größer gemacht, breiter gemacht. So. Und davon gab es dann immer 9 Versionen. Also 4 Männer mit jeweils 9 Versionen, wie dieser Sack aussieht. So.
Boah.
Und den Sack vom vierten Mann, den Sack vom vierten Mann fanden alle noch irgendwie so am besten. Und ich habe mir das mal angeguckt. Und wenn man das beschreiben müsste, kann es ja sein, dass der Sack eher so sehr kompakt und rund ist, also dass man gar nicht sieht, dass da 2 Dinge drin sind. Das wäre eine Version, die nicht so gut bewertet. Dann kann man natürlich sagen, okay, der Unterschied von der Hautfarbe zu den Beinen, das war bei einem ganz auffällig. Der Kontrast sehr groß, wurde auch nicht so gut bewertet. Welcher aber ganz gut bewertet wurde, war praktisch so der Mustersack. Also außen, es geht einmal so schön wie bei so einem Pfirsich, rechts, links rum und man sieht, da ist noch was drin. So kann ich es beschreiben, mehr geht
nicht.
Das
ist schön, wie du das parallel mit deinen Händen so, als würdest du es gerade modellieren.
Das seht ihr jetzt nicht, ja. Ich habe es versucht zu modellieren, aber wir verlinken das mal in den Shownotes. Ist ja aus wissenschaftlichen Gründen, könnt ihr euch diese Sache mal angucken.
Den Mustersack, ah.
Ja.
Ja, aber also warum haben die das denn jetzt gemacht am Ende? Waren die happy mit ihrem Ergebnis?
Also sie sagen am Ende, sie haben nichts Signifikantes rausgefunden. Ne? Aber sie schreiben in der Zusammenfassung, dass die Straffung des Hodensacks ein Schönheitschirurgie, was heißt Trend ist, aber es immer mehr gemacht wird. Also 4% der ästhetischen Operationen im Intimbereich sind an den Hoden zum Beispiel. Ist jetzt nicht mega viel, aber es passiert. Und es gibt einmal die Schönheits-OPs, die einfach medizinisch sinnvoll sind, weil es irgendwann sitzt man drauf, unangenehm. Okay. Aber aus ästhetischen Gründen wird es wohl auch schon teilweise gemacht und es ist einfach noch wenig untersucht worden. Und deswegen will man mehr darüber wissen. Finde ich nicht unsinnvoll. Auf der anderen Seite, wenn das eine Ärztin für Schönheitschirurgie macht, so eine Studie, da gibt es natürlich einen gewissen Bias. Wirtschaftliches Interesse, ja. Nicht wahr? Ja. Ich würde sagen, damit haben wir auf jeden Fall die wichtigsten und drängendsten Themen der wissenschaftlichen Woche besprochen. Marie, schön, dass du da warst.
Danke, war eine Ehre.
Ich hoffe, du hast auch was gelernt. Ich habe auf jeden Fall viel über Vögel gelernt. Ja, ich hoffe, du kommst mal wieder vorbei. Wir kommen auch gerne vorbei, wenn ihr verrückte Fakten über Genitalien von Tieren Fragezeichen haben wollt. Aber auf jeden Fall hört auch mal rein bei Erlebnis Erde bei Marie und ihren Kolleginnen und Kollegen in der ARD Audiothek. Wir verlinken es euch in den Shownotes. Und Marie, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
Bis dann.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.